Wenn man sagt, das Christentum ist eine disperse Religion und eine weltabgewandte, dann ist das richtig und es ist das kontemplative Moment einer inneren Meditation des Gläubigen mit Gott eigentlich im Zwiegespräch, dann ist das auch richtig. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht weiterreichende Lebenszusammenhänge gibt, denn auch Christen leben in dieser Welt und organisieren so vieles, was dann das Leben dieser Welt anbetrifft. Also gibt es doch wieder Öffentlichkeit, es gibt natürlich Gemeinschaft, es gibt neue Rituale in der Gemeinschaft, selbstverständlich einen eigenen Lebenszusammenhang. Aber da spielte die Kunst kaum eine Rolle. Also für den eigentlichen Zusammenhang der Gläubigen spielte die Kunst keine Rolle. Das ist eigentlich auch interessant, wohingegen das in der Antike durchaus anders war. Das war nicht also etwas für Eingeweihte, wo man dann die Kunst hinter sich ließ und die Kunst war nur ein Unterweisungsmittel bis an diesen Punkt. Aber im Christentum war das so. Also eine Mönchsgemeinschaft kommt ohne Bilder aus. Nun ist das aber, wie wir wissen, nicht immer so eingehalten worden. Das heißt, es gab dann immer wieder Entwicklungen hin zu Luxus, zu Verzierungen und dann immer wieder Gegenbewegungen, die versuchten sich zum Beispiel wieder an die benediktinische Ordensregel zu erinnern, also des Arbeitens, des Gebets, der Meditation und die außerordentlich bilderfeindlich waren, wie zum Beispiel die Zisterzienser. Ja, im 10., 11. Jahrhundert beginnen zisterziensische Kirchen, die hervorragende Architekturen sind, wo man auch sofort merkt, dass hier etwas Modernes passiert. Man kann sich dann durchaus vorstellen, dass wenn Le Corbusier spät in seinem Leben La Tourette baut, ein Kloster, dass das aus dem ähnlichen Geist ist wie bei den Zisterziensern. Das kann man sich alles sehr gut vorstellen. Also zisterziensische Abteien und so weiter, die kommen nicht nur ohne Türen aus und ohne Heizung, sondern auch ohne Bilder, ohne Verzierung. Das wären also reine Bauten ohne irgendwelches Bildwerk. Das heißt, es gab innerhalb der Kirche auch immer schon ikonoklastische, also bilderfeindliche Positionen. Und als Ikonoklasten bezeichnet man ja diejenigen, die Bilder ablehnen oder sogar zerstören. Und das Interessante ist aber auch dort, dass es eine Umkehrung gibt. Es ist ja ganz offensichtlich, dass eine dialektische Interpretation zeigt, dass die Ikonoklasten, also diejenigen, die Bilder zerstören und Bilder ablehnen, eigentlich diejenigen sind, die an die Macht der Bilder glauben und nicht die Bilderfreunde. Nicht die Ikonodulen, also diejenigen, die Bilder einsetzen zur Propagierung. Für die ist das Bild ja als Bild kein Problem, die benutzen das. Aber für die Bilderfeinde ist das Bild ein mediales und theoretisches Problem. Und ihre Position ist deshalb eine der Bilderfeindschaft, weil sie an die Macht der Bilder wirklich glauben und sie deshalb ablehnen. Also das ist auch eine interessante Geschichte für die Produktivität der Bilder. Und diese dialektische Struktur ist also sehr typisch für diese christlichen Öffentlichkeiten, aber da gibt es eine interne und eine externe. Und diese Unterweisungsbilder wurden natürlich gemacht für eine externe Öffentlichkeit, für eine Präsenz in der Stadt und so weiter, Präsenz nach außen. Aber das Grundlegende ist Bildhandwerke zur Illustration von religiösen Inhalten. Vergleichbar anderen Religionen, die ihre Bildwerke auch darauf konzentrieren, die Symbole des Heiligen darzustellen. Und nun ist natürlich die große Frage, wie kommt es denn eigentlich, dass sich über die Jahre, sagen wir vom 13. Jahrhundert bis zu Beginn des 15. Jahrhunderts, nun eine Kunst herausbildet, die zwar noch in den Kirchen stattfindet und durch die Kirche in Auftrag gegeben worden ist, die aber etwas anderes vertritt, die etwas anderes auch bewirkt, deren Dynamik letztlich woanders landet als das, was theologisch beabsichtigt ist. Das zu erklären ist nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Es gibt dafür keine Theorie. Ja? Es gibt nur eine Beobachtung von Faktoren. Am schönsten hat es der Philosoph Hegel, dessen Ästhetik ich ja sehr schätze. Hegel sonst ist für mich nicht unbedingt maßgeblich, aber Hegel hat das sehr schön gesagt. Man lernt in der Kirche etwas wertschätzen, was den Raum der Kirche sprengt. Das ist eine Formulierung. Also in den Kirchen passiert etwas, dessen Prinzip notwendigerweise den Rahmen der Religion und der Kirche sprengt. Und etwas an anderer Stelle sagt er, so schön auch eben, also im 15. Jahrhundert zum Beispiel, so schön die Madonnenbilder sind ich weiß jetzt nicht, welchen Namen er benutzt, das ist ja egal, Filippo Lippi oder Botticelli, das war dann auch noch etwas später, aber ist egal. Und es hängt in einer Kirche ein Bild einer solchen Madonna. Es hilft nichts, wir fallen nicht mehr auf die Knie und beten vor dem Bild, sondern wir betrachten das Bild als Bild und nicht mehr in Bezug auf das, was erzählt wird. Das heißt, irgendwo läuft diese Unterweisung aus dem Ruder der Kontrolle und wird ersetzt durch ein ästhetisches Moment, eines der sinnlichen Wahrnehmung. Und nun kann man das, man kann einfach zeigen, wie, also ein Faktor, es gibt viele Faktoren, es gibt auch die Konkurrenz unter verschiedensten Auftraggebern, es gibt natürlich gerade in Italien sehr viele Stadtstaaten, die miteinander rivalisieren, die Künstler kriegen mit, dass sie, das ist ein zweiter Faktor, die Emanzipation der Künstler findet ja am Hofe statt eigentlich, in einem weltlichen Bereich wird der Künstler wertgeschätzt, aber auch nach langen Jahrhunderten merken die Künstler, dass sie nicht mehr in die Zünfte gehören. Sie wollen sich nicht mehr zünftischen Ordnungen unterwerfen, sie merken, dass sie wichtiger sind, als dass sie nur Bildhandwerker wären. Und an dem Zeitpunkt fangen sie auch an, die Auftraggeber gegeneinander auszuspielen. So im 15. Jahrhundert ist das endgültig soweit, dann werden Verträge gemacht über Eigenhändigkeit und der Ausführung und über die Künstlerverpflichtungen und da gibt es Hierarchien, es gibt eigentliche Stars, die kriegen sehr, sehr viel mehr Geld als andere und einer der interessantesten Figuren ist ja Fra Angelico, der Bruder Angelico aus dem Kloster San Marco in Florenz, der ein gläubiger Klosterbruder ist und gleichzeitig einer der Malerstars der damaligen Zeit des 15. Jahrhunderts. Der malt ja auch die ganzen Zellen aus in San Marco. Das sieht übrigens komisch aus, wenn man da mal reingeht und denkt, das ist eine Zelle eines Mönchs, der nun meditiert. Und es ist jetzt unwissenschaftlich gesprochen, was ich sage, selbstverständlich. Das geht nicht anders. Und wenn man kommt dann in diese Zellen und schaut diese ausgemalten Wände an, da denkt man, es ist eine Zeit, in der der Imagination misstraut worden ist, ja, weil diese Veräußerung der Bilder, also jetzt selbst in den Mönchszellen, was ist denn das eigentlich? Haben die Mönche keine Bilder mehr? Misstraut man den Bildern oder ist es gleichgültig geworden? Ist es nur noch eine Lebensform, die so tut, als ob? Es wird ganz merkwürdig, diese ausgemalten Klosterzellen in San Marco in Florenz wirken sehr merkwürdig. Also der Mönch, Fra Angelico, der hat noch eine Doppelgestalt. Aber also, wenn er gläubig ist, malt er doch seine Bilder in einer Weise, die also schon säkularisiert ist vom Prinzip. Das hat etwas mit Perspektive zu tun und den Darstellungstechniken. Eigentlich, und das ist das Dritte, was ich sagen will, dazu nur als Faktor, und das ist das, worauf man schauen kann, ist, und das kann man ganz simpel sagen, ist so etwas wie der ästhetische Eigensinn der Künstler oder auch des Mediums. Sie müssen daran denken, wir hatten vorhin ein schönes Gespräch, Erwähnung romanische Zeit, Zeit der Romanik, eigentlich nur symbolische Funktion. Wenn die Kunst eine Zeichensprache wird, die so abstrakt ist, dass sie nur der symbolischen Unterweisung dient, dann hat man eigentlich christliche Bildkultur in reiner Form. Das heißt, alles wird weggelassen, was nicht für die Übermittlung des Inhaltes notwendig ist. Und da kann man ganz viele sinnliche Details weglassen. Ja, also ich meine, was Christus für eine Nase gehabt hat oder ob er ein Dreitagesbart hatte oder ein Vollbart und so, das kann man alles weglassen, weil darum geht es nicht. Merkwürdigerweise ist das aber genau der Punkt oder die Linie, wo die Künstler intervenieren und anfangen, eben ästhetischen Eigensinn zu entwickeln. Und zwar in nutzlosen Details. Das sehen Sie bereits hier bei einem wunderbaren Bild von Cimabue, Ende des, also um das Jahr 1300, das war der Lehrer von Giotto, sehen Sie schon zum Beispiel wie die Faltenwürfe im Gewande der Maria, dass die ja noch die symbolischen Farben hat, ja, das sind theologisch festgelegte Farben, wie die nun bereits eine Raffinesse entwickeln, die ja für die Darstellung dieses Zeichens Maria nicht mehr notwendig sind. Die Ausgestaltung des Thrones, auf dem sie ist, die Anordnung der Engel, auch die bestimmte Choreografie und dann erst recht da unten, also dieses, was da unten stattfindet, das sind Dinge, die vielleicht vom Thema her festgelegt wurden, aber es gibt nun sehr viele Einzelheiten, wo der Künstler sich also langsam zum Künstler macht tatsächlich, also wo der Handwerker unterwegs ist zum Künstler. Und er wird Künstler dadurch, dass er ein Virtuose des Visuellen wird. Und wieder ein Virtuose der visuellen Täuschung, also der Mimesis. Und deshalb der Rückgriff auf die Antike, Sinnlichkeit, Plastizität, Volumen und so weiter, gerade in der Skulptur. Malereien sind ja, wie gesagt, wesentlich weniger erhalten geblieben. Das, was Renaissance heißt, ist Wiedergewinnung der heidnischen Antike aus dem Geist der Sinnlichkeit, der bewegten Körper. Und auf die Kunst übertragen heißt das jetzt wieder Illusionskunst. Man will Illusionen erzeugen, die Kunst muss zu einer Technik wiedergewonnen werden, die vorzutäuschen vermag. Also all das, was bei Augustinus abgelehnt wurde, als falsches Zeichen, als sinnliches Zeichen, darum geht's. Und Sie können eigentlich sehr schön die Auffassung des Kunsthandwerkers oder in dem Falle des Künstlers, denn Cimabue war schon berühmt, können Sie jetzt feststellen, indem Sie solche Details beobachten. Zum Beispiel Licht und Schatten, Volumen, Plastizität, Größenverhältnis, anatomische Richtigkeit, also wie virtuos der Körper wirklich als Körper erscheint und nicht nur als Zeichen, also nicht als Schema, sondern wirklich als ausgemalter Körper. Also das wären die Dinge, auf die man schauen sollte. Hier zeige ich Ihnen eine Form eines auch Zeitgenossen von Cimabue, das ist Duccio di Buoninsegna, der vor allem in Siena gemalt und Werke hinterlassen hat, die sogenannte Maestà-Altar, der Maestà-Altar, der im Dom war, der sich jetzt im Dommuseum befindet, von 1308 bis 1311, eine normale Passionsgeschichte. Es geht hier natürlich um die Situation der Figuren. Das ist im Übrigen, ja, ein bisschen größer sind sie im Original schon, aber sind ganz viele der Tafeln, die übrigens ja auf der Rückseite des großen Altarbildes sind. Ja. Also man hat auch die Rückseite bemalt in diesen kleinen Kassettenfeldern, die ganze Passionsgeschichte, so ein Altar drehen konnte. Ich glaube, den kann man, das ist wirklich die Rückseite, kann man den nicht aufklappen, aber man kann ihn vorne zuklappen und umdrehen. Und hier wird also eine Geschichte erzählt, das ist natürlich medial auch interessant, weil das die Passionsgeschichte ist, also das filmische Moment durch die Lebensgeschichte hindurch. Und hier finden Sie natürlich vieles, wenn Sie einfach sich konzentrieren auf die Raumdarstellung oder wie die Natur dargestellt ist in Größenverhältnissen oder sind das wirkliche Räume, wie ist das Verhältnis des Körpers zum Raum? Ein Zeichen ist ja etwas Flächiges. Ein Zeichen braucht keinen Raum, aber Körper brauchen Raum. Und hier sehen Sie sehr schön, wie die Künstler beginnen, eine kleine Bühne aufzubauen, wo die Körper agieren können. Sie nehmen einen Platz ein, aber es ist nicht ein zentral perspektivisch durchkonstruierter Raum. Dazu finden Sie ganz viele Unstimmigkeiten in den Fluchtlinien. Aber ich meine, das ist übrigens eine tolle Sache, wenn Sie sich das mal anschauen, wenn Sie in Siena sind, unter diesem Aspekt, wie erzählt man auf wenig Raum eine Lebensgeschichte? Ja? Als Bildkünstler, als Bilderfinder, viele Montagetechniken, die schon entwickelt werden. Aber das heißt, der ästhetische Eigensinn der Künstler misst sich ganz daran, jetzt natürliche Bilder vortäuschen zu können, und dazu braucht es Techniken. Und die Techniken, die sind sehr einfach. Wenn Sie den Körper richtig darstellen, brauchen Sie im Grunde eine medizinische Konstruktion. Sie müssen anatomische Kenntnisse haben, Sie müssen wissen, wie das funktioniert. Da reicht das Zeichen nicht. Wenn Sie dem Körper ein Volumen geben wollen, dann müssen Sie mit Licht und Schatten modellieren können, beispielsweise. Das ist auch eine Technik, die hat man natürlich in der Antike beherrscht. In der christlichen Bilderkultur spielte das keine Rolle. Das waren Kenntnisse, die zum Teil verloren gingen und wieder erobert werden, ja, mussten. Weshalb? Man kann nur sagen, sie sind wieder entdeckt worden oder wieder entwickelt worden. Und wenn jetzt der Handwerker Künstler wird, dann müssen Sie wissen, er wird Künstler im Grunde als Wissenschaftler des Visuellen, als praktischer Wissenschaftler des Visuellen. Das ist der Künstler, ist im Grunde den Wissenschaftlern gleichgestellt und er macht das mit der Kunst der Vortäuschungen und natürlich auch der Geometriekenntnisse der Konstruktion. Und hier finden Sie also noch ganz vieles sozusagen im Übergang. Da zeige ich Ihnen ein Beispiel daraus groß, wie dieser Christus hier im Tempel sitzt und wenn Sie schauen, die Bögen oben, ja, als Raumdarstellung oder wenn Sie die Perspektive, die Aufsicht auf dieses Muster des Fußbodens ist ganz anders als diese Aufsicht auf den Bühnenraum, auf dem Jesus sitzt. Das heißt, intuitive, empirische, perspektivische Konstruktion des Raumes kann nicht gelingen, wie wir wissen. Dafür gibt es viele Argumente. Man kann es nicht ableiten aus dem, was man sieht. Man muss es so zeigen, wie man es eigentlich weiß. Es ist eine Frage des Wissens und eine Frage der Konstruktionsmethode. Und viele der Künstler im 14. Jahrhundert experimentieren mit einer intuitiven, empirischen Perspektivierung des Raumes. Aber interessant ist auch, dass dieser Raum wirklich noch durch die Körper gebildet wird. Also es sind wie Erwin Panofsky hat einen schönen Ausdruck geprägt dafür. Er redet, der Kunsthistoriker, in seinem Buch über die Renaissancen der europäischen Kunst. Es gibt ja nicht nur eine, auch die karolingische war schon eine Renaissance, ja, die den Bilderstreit aufgelöst hat, didaktisch. In diesem Buch Renaissance and Renaissance is in Western Art schreibt Panofsky eben vom Aggregatraum der Körper. Die Körper werden also als Aggregate bilden sie einen Raum. Und da werden natürlich experimentiert mit Überschneidungen und das Volumen. Dann sehen Sie auch Licht und Schatten hier. Die Körper nehmen Raum ein. Und das sind alles Dinge, die eigentlich für das rein inhaltliche Geschehen nicht wichtig sind. Und daran merken Sie, an diesem nicht wichtig, der Vorrang des Symbolischen heißt wirklich, Sie gehen vom Bild zum Text. Sie verstehen die Bilder im Grunde als Indizes für Texte. Im Grunde gehen sie in die Bibel rein. Nun konnten die Menschen nicht lesen damals, aber es war eigentlich so, dass die Bilder nur dienten zum Erzählen der Geschichten. Aber hier passiert etwas anderes. Die Bilder werden als Bilder neu gewertet. Die Handlungspsychologie, der physiognomische Ausdruck und so weiter, das kann man natürlich immer rechtfertigen als in der rhetorischen Funktion, dass man einen Kontakt zu den Menschen sucht, denen man etwas zeigt oder die man erreichen will. Aber es ist ganz offensichtlich, dass die Künstler hier selber anfangen, Dinge zu erfinden, Lösungen zu erfinden und bestimmte Ziele zu verfolgen. Und das hat mit der sozialen Rolle des Künstlers zu tun. Also die Künstler werden, sie merken, sie sind wichtig, sie sind zuweilen wichtiger als der Theologe, denn sie sind diejenigen, die die Schnittstelle bauen zum Publikum. Und das kriegen die einfach mit. Irgendwann kriegen die das mit. Und werden ein bisschen mutiger, ein bisschen eitler, ein bisschen selbstgerechter. Und so baut sich das langsam auf, bis dann die Künstler merken, dass sie, wenn sie jetzt nicht für den Papst arbeiten wollen oder für die Kirche, dass es ja auch die Höfe gibt und sie verlassen das enge Reich der Zünfte und forcieren ihre Präsenz am Hof. Und seither gibt es ja einen Widerstreit auch in den Kunstorganisationen zwischen dem zünftischen Prinzip und dem akademischen Prinzip oder den Höfen. Akademien sind ja wie Höfe, also höfisch organisierte Gebilde und dort zum Beispiel hatten die Künstler als Handwerker ganz andere Rechte. Bei den Zünften war festgelegt, wie viele Angestellte einer haben darf, wie viele Aufträge einer haben darf, wie viel er verdienen darf. Das war in den Zünften alles ganz klar geregelt. Man konnte Zünften auch nicht beitreten. Man wurde eigentlich, die Zunftplätze waren begrenzt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, als Hans Holbein in Basel in die Zunft eintreten wollte, weil ihm das erst dann den Meisterstatus garantierte, blieb ihm nichts anderes übrig als die mittlerweile verwitwete Frau seines Chefs zu heiraten. Und nur als Eingeheirateter, der die Stelle des Gestorbenen übernahm, kam er überhaupt in die Zunft. Das hatte also nichts zu tun. Die Zünfte waren äußerst auf Abschluss bedacht. Da ging es auch nicht um Talent und so, sondern da ging es eben um eine zünftische Vereinigung, die sehr eng war. Und die Akademien, die waren immer befreit davon. Also wer Hofmaler war oder Künstler am Hof, und später der Akademie, die ja den Höfen angegliedert waren, der konnte sehr viel mehr Leute einstellen, so viele wie er wollte, er konnte so viele Aufträge übernehmen, wie er wollte, er war tariflich nicht gebunden, etc. Und die Künstler drängen natürlich dorthin und suchen sich zunehmend ihre Auftraggeber aus. Und da gibt es dann die schönen Anekdoten aus dem 15. Jahrhundert. Am Ende dieses ganzen Prozesses steht dann zum Beispiel ein Michelangelo, ungefähr 200, ziemlich genau 200 Jahre. Genau 200 Jahre nachdem Duccio di Buoninsegna diesen Altar malt, malt Michelangelo die Decke der Sixtinischen Kapelle und er malt die alleine, er konstruiert ein Gerüst und er malt al fresco ohne Vorzeichnungen und so. Das sind ganz abenteuerliche Geschichten, das ist unfassbar. Also, das müssen Sie sich mal vorstellen: er malt ohne Vorzeichnungen al fresco diese Bilder und zwar so, er liegt also auf dem Rücken und malt und er malt die perspektivisch so, wie man sie, dass man sie von unten sehen kann. Ja. Gut, und er deckt das alles ab und der Papst als Auftraggeber ist neugierig und will sehen, wie es vorwärts geht und so und kommt immer, die Sixtinische Kapelle ist immerhin die Hauskapelle des Papstes, ja, Vatikan gelegen, kommt rein und will es sehen und Michelangelo verbietet sich das. und sagt: Lieber Julius, so, er sagt es erst höflich und dann gibt es einen Briefwechsel und dann sagt er es unhöflich, weil er ihm auf die Nerven geht. Er will immer irgendwie schauen, wie das wird und so, und er ist furchtbar neugierig. Und er sagt einfach so: Jetzt ist aus, jetzt, du betrittst jetzt diesen Raum nicht mehr, in seine eigene Kapelle als Papst und wartest, bis ich fertig bin, und dann siehst du die Bilder, aber nicht vorher. Und da gibt es so kleine Querelen wegen Entlöhnung und so. Michelangelo reist ab, ja, nach Florenz, nachts mit dem Pferd. Dann werden Reiter hinterhergeschickt, ihn abfangen an der Grenze in Umbrien und bitten, dass er doch bitte zurückkommen soll und so. Und er weiß, er sagt jederzeit: Also wenn ihr hier nicht macht, wie ich will, dann gehe ich wieder zu nach Florenz zurück und habe dort meine Auftraggeber. Also das sind unglaublich. Oder Briefe, die dann von Mantua aus von den Sforza geschickt werden oder über Andrea Mantegna, ja? Andrea Mantegna, der Hofkünstler, wo es dann heißt, offensichtlich hat von den Gonzaga irgendjemandem, einem fernen Verwandten zur Hochzeit, irgendeine schöne von Andrea Mantegna bemalte Truhe versprochen. Und muss dann ein Schreiben abfassen, zerknirscht, dass diese Truhe als Hochzeitsgeschenk einfach deshalb nicht ankommen kann, weil der Künstler sich weigert, diese Truhe zu malen, weil er nämlich diese Aufgabe für unter seiner Würde hält. Und der Brief lautet dann so, dass man sagt: Ja, aber du weißt, also man kann da nichts machen, die Künstler, man muss sie nehmen, wie sie sind, sie machen, was sie wollen. Also das innerhalb von 200 Jahren gibt es hier einfach diese Verschiebung, die man beobachten kann. Und bildnerisch und ästhetisch ist das diese Ausarbeitung eben dieser Details und die Verwandlung des Künstlers in einen Wissenschaftler. Und jetzt, wenn Sie diesen, das ist natürlich ein zeitlicher Sprung, das ist schon klar, von Duccio di Buoninsegna zu Raphael. Natürlich ist das ein drastischer, historischer Sprung, ebenfalls von fast 200 Jahren. Hier das sogenannte Bild Sposalizio, heißt das, die Verlobung Mariae, befindet sich in der Brera in Mailand. Das ist jetzt ein durchkonstruierter Raum, ja, also sagen wir, mit äußerst originellen Anspielungen und äußerst originellen Formulierungen des Raums, auch mit natürlich einer Symbolik und so weiter. Aber das ist nun ganz offensichtlich eine vollkommen andere Anstrengung, die dem zugrunde liegt. Und im Prinzip ist das die Ausarbeitung eines Bildraums, in dem in dieser Technik alles Mögliche gezeigt werden kann, wie ich das schon erwähnte mit den Referenzsystemen. Sie erinnern sich, ja, dieses mathematisch-technische Referenzsystem, wo die Inhalte, die Themen zwar noch festgelegt werden können durch den Auftraggeber, oder wo es durchaus so sein mag, dass sogar der Künstler selber ein gläubiger Mensch ist im christlichen Sinne, weil er an diese Geschichten glaubt, aber als Künstler vertritt er ein Prinzip, das überhaupt nicht mehr das der christlichen Kunst, Handwerklichkeit beinhaltet, sondern er vertritt ein Prinzip eines wissenschaftlichen Objektivismus, einer originellen, freien, kompositorischen Idee. Er besteht auf der, insistent geradezu, auf der auf dem Selbstentwurf dieser Imagination. Also da gibt es zwar nur noch die Nennung einer Idee, aber nicht mehr die Festlegung. Es gibt ja auch, das ist die Zeit, wo dann zahlreiche Auftraggeber sich beschweren, wieso die Bilder so aussehen, wie sie aussehen und so weiter. Das heißt, die gesamten Traditionen werden vollkommen an dem Punkt, wo das alles bildwissenschaftlich aufgebaut ist, werden die ganzen Traditionen umgebaut. Die Künstler gehen sogar sehr frei mit der Ikonografie um. Sie bauen die Themen sogar um nach den Konventionen, zum Teil in einer Weise, die überhaupt nicht mehr geht. Das ist hier so, das ist auch bei Leonardo da Vinci so. Das ist eines der lächerlichsten Bilder, die es gibt unter inhaltlichen Gesichtspunkten. Ja. Die Anna selbst tritt, also Maria, die Mutter und der kleine Christus, dem hier übrigens in freier Assoziation das Lamm zugeordnet wird, was aber ein Kennzeichen des hier abwesenden Johannes ist und so weiter. Und schon nur, dass eine erwachsene Frau wie die Maria einer Mutter auf dem Schoß sitzt, die gleich alt ist wie sie selbst, ja, das ist jetzt unter inhaltlichen Gesichtspunkten, ist das der absolute Dadaismus, was Leonardo da Vinci hier macht. Das ist ihm aber egal, weil Leonardo da Vinci hier auch, und deshalb wird das so drastisch bei ihm, Leonardo da Vinci ist der einzige mir bekannte große Künstler der damaligen Zeit, der wirklich ein bekennender Atheist war im christlichen Sinn. Und er war überhaupt nicht interessiert an diesen, er war überhaupt nicht interessiert an diesen Themen. Man kann fragen, woran war er denn eigentlich überhaupt noch interessiert? Wenn man gleichzeitig weiß, dass er so weit gegangen ist, dass er am Bildermachen überhaupt nicht mehr interessiert war, sondern an der Wissenschaft. Und deshalb hat man dann versucht, es gibt hier natürlich psychoanalytische Deutungen, das auf dem Schoß sitzen und so. Es gibt also auch wieder eine sehr, ach, wenn man Zeit hätte, das alles nochmal zu lesen, das ist eine sehr belustigende Lektüre. Also psychoanalytische Deutungen der Anna Selbtritt von Leonardo da Vinci. Aber es bleibt doch auch diese absurde Bewegung, also diese Maria, die dann also den Kleinen noch hält, der wiederum das Lamm hält. Ja? Also das, ich meine, was soll das alles? Aber was natürlich virtuos gemacht ist, ist so dieses Fumato, die Übergänge zwischen den Farben, der leichte Schleier, der auf dem Bild liegt, die visuelle Wirkung, all das und möglicherweise eben gerade auch so diese Formalisierung von Komposition. Das ist dann ein weiteres, was man versucht hat zu zeigen. Also entweder hier durch kompositorische Bewegungen, in die das einfach eingebaut war. Man hat es auch mit Spiralbewegungen versucht, ja. Also so, Sie müssen das wirklich so verstehen, dass Leonardo sagte, also gut, ich male jetzt, was soll ich malen? Eine Anna Selbtritt? Aber ihn interessiert, kann man eine kompositorische Form machen, die regulär so ist, und dann verteilt er einfach die Eckpunkte einer Komposition und malt dieses Sujet in die Struktur hinein. Also damit kann ich schon mehr anfangen als mit der psychoanalytischen Deutung, weil das scheint mir relativ plausibel, weil man da vieles auch nachweisen kann. Und im Übrigen oft auch merkt, gerade bei gelungenen Bildern, zum Beispiel, oder gelungeneren, jetzt unter inhaltlichen Gesichtspunkten, wie der Hieronymus und so, der ja auch eingespannt ist in ein Bildwerk, eigentlich in einen Bildrahmen, wie Aussagen zustande kommen durch formale Überlegungen. Und da ist Leonardo da Vinci eine absolute Provokation in der Geschichte der Bilder. Weil es geht nicht um eine neue Interpretation der Ikonografie. Das ist, sind alles Konnotationen, also das sind alles Zuschreibungen, die sind unvermeidlich, wenn man die Bilder thematisch betrachtet. Dann kommt man darauf, und man darf das auch tun, ich habe nichts dagegen, ja, ich habe da nur meine Skepsis. Also woran arbeitet er eigentlich überhaupt? Man weiß, dass er an bestimmten Effekten, bestimmten Dingen interessiert war. Das ist zum Beispiel auch, das ist das zweitdadaistische Bild, was es gibt. Auch natürlich von Leonardo da Vinci, die sogenannte Felsgrotten-Madonna, wo eigentlich schon unklar ist, wer Jesus und wer Johannes ist. Also, weil da gibt es nämlich auch eine konventionalisierte Gestik des Zeigens. Ja, Johannes zeigt auf den Christus. Nun ist aber hier eine zusätzliche Person eingesetzt worden. Das kann ein Engel sein, er hat keine Flügel mehr. Auch hier sind übrigens die Heiligenscheine weg. Ja, die sind auch aus dem Bild verschwunden. Und der Johannes segnet den Christus, der wiederum den Johannes anbetet. Und man hat das Gefühl, Leonardo da Vinci ging es vor allem um eine Studie der Hände. Ja? Er montiert interessante Handstellungen übereinander. Und die Figuren, die dran hängen und die Bedeutungen, die an den Gesten hängen, sind ihm egal. Er kennt die natürlich und er weiß natürlich, was er macht. Das sind alles Bilder, die nicht für die Kirche gemalt worden sind, selbstverständlich, sondern für weltliche Auftraggeber. Also diese. Das ist ein Frühwerk von Leonardo, das vielleicht noch in der in der Werkstätte seines Meisters gemalt wurde und er nur bestimmte Teile gemalt hat. Das ist auch ein schlechtes Dia, jetzt auch schon abgenutzt. Diese Verkündigung, aber das finde ich auch ein wunderbares Bild. Sie haben eine Verkündigung, das ist nun wirklich ein ganz festgelegtes Geschehen, heilsgeschichtlich von außerordentlicher Bedeutung. Es ist in einem Rahmen erzählt, der ganz klar ist. Es gibt ganz viele Bilder, die das zum Thema gemacht haben. Und an solchen Motiven können Sie den Wandel der Bilder und der Funktion der Kunst wirklich sinnlich studieren. Sie können zeigen, wie übrigens schon bei Simone Martini, einem Zeitgenossen von Duccio di Buoninsegna Anfang des 14. Jahrhunderts, ein Moment der Psychologisierung hineinkommt. Also ein sehr starkes psychologisierendes Moment, wo also ein, jetzt mal Punkt, ich muss etwas noch dazwischen schieben, diese Geschichte der Verkündigung ist ja dann sehr genau in Bezug auf die Zeitmomente unterschieden worden. Ja. Also das ist ja so, die Maria liest im Alten Testament und dann kommt ein Engel und er sagt etwas für sie Unglaubliches und dann geht er wieder weg und sie bleibt zurück. Und wenn man diese Geschichte in Zeitmomente zerlegt, dann kann man anhand der Bilder sofort sagen, welchen Zeitpunkt der Künstler darstellt. Also den Zeitpunkt, wo der Engel kommt, Zeitpunkt des größten Erstaunens, den Zeitpunkt eines Nochlesens oder Aufsehens zum Engel, den Zeitpunkt eines Wiederlesens, wenn der Engel noch da ist, der Zeitpunkt des Zuhörens, wenn der Engel seine Botschaft verkündet, oder der Zeitpunkt, wo der Engel wieder abwesend ist und die Maria wieder im Buch liest und sich das vergegenwärtigt und so weiter. Das heißt, diese ganz komplizierte Handlungspsychologie wird jetzt dargestellt in ihren Einzelheiten, verstärkt seit 1300. Rein für die Tatsache der Geschichte im heilsgeschichtlichen Zusammenhang sind diese Momente relativ austauschbar. Darauf kommt es nicht an. Aber für die Künstler ist dieses interessant, dass sie sich jetzt bemühen, einen Zeitpunkt zu malen. Und Simone Martini zum Beispiel hat ein großartiges Bild gemalt, wo man sofort sieht, wo die Maria zurückweicht. Also sie erschrickt, der Engel ist gerade da, vor wenigen Sekundenbruchteilen ist er aufgetaucht, sie erschreckt und ist so auf dem Weg, sich zurückzuorientieren. Alle diese Dinge, die in subtilen Einzelheiten vorhanden sind, deuten darauf hin, auf eine, ja, könnte man sagen, Säkularisierung der Kunstanstrengungen, wo die Kunst nun wirklich aus dem Bildhandwerk der Illustration hinaustritt und, oder heraustritt und beginnt, sich eigene Aufgaben zu stellen. Und bei diesem Bild ja auch diese zwei Achsen. Der Engel kommt von links, die Maria liest hier in dem Buch und hier spielt die Handlungspsychologie nicht eine so große Rolle, aber man sieht, man ist in der Achse auf eine Mitte ausgerichtet, die unglaublich in die Tiefe des Raumes geht. Also das, was geschieht, ist nur noch eine Achse, die rechteckig steht zur Sichtachse. Und das Bild lenkt insofern vollkommen ab von den eigentlichen Figuren und man blickt in die Tiefe des Raumes. Natürlich kann man das auch symbolisch wieder aufladen mit Bedeutungen, aber das sind doch außergewöhnliche Darstellungen. Man sieht, die Künstler strengen sich jetzt auch an, aufzufallen, originäre Bildideen zu entwickeln oder Lösungen zu bringen, die ungewöhnlich sind oder die man gar nicht kennt. Und auch bei der Mona Lisa vermutet man, dass auch hier ein Kompositionsschema zur Anwendung kommt, was dann eben bestimmte Regularien möglicherweise der Proportionalität Leonardo dann wirklich interessiert haben. Also auch dieses Bild ist für Leonardo nicht wirklich interessant vom Bild her, wie er ja überhaupt gar nicht mehr Künstler sein wollte. Er hat ja übrigens auch dann darüber geschrieben, über diesen Wettstreit der Künste, ja, und er hat große Anstrengungen unternommen, dem Künstler einen neuen sozialen Ort zu geben und dann natürlich der Kunst auch. Aber für Leonardo war die Kunst jetzt nicht mehr Malerei und Skulptur schon gar nicht, ja. Und nicht Malerei, sondern Erfindungskunst einerseits und Wissenschaft vom Sehen andererseits. Also die visuellen Gesetze interessieren ihn, auch die verschiedenen Projektionsmöglichkeiten und die Kunst der Erfindung. Und insofern möchte er, und das ist das, was er bei Auftraggebern sucht und zuweilen auch gefunden hat, er dient sich den Sforza in Mailand oder dann dem französischen König, bei dem er ja dann arbeitet zum Schluss seines Lebens. Er dient sich denen an, nicht als, also dient sich an, er bewirbt sich nicht als Maler, sondern eben als jemand mit Kenntnissen im Maschinenentwerfen, im Maschinenbau, im Festigungsbau, in Herstellungstechnologien, in Architektur, in Erfindung von Infrastruktur, Bewässerungssystemen, als Erfinder und so weiter. Es gibt so ein zweiseitiges Schreiben an den Sforza in Mailand, wo er all das aufzählt, was er kann. Und ganz am Schluss heißt es dann im letzten Satz: Und wenn es denn sein muss, kann ich auch noch malen. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, das gehört nicht zu seinem Selbstverständnis. Er möchte einen anderen Ort haben, von dem unklar ist, ob man dem überhaupt noch Kunst sagen soll. Er ist aber Künstler, er hat eine Künstlerbiografie, er hat eine Ausbildung als Maler und entwickelt sich von dort her weiter, selbstständig, selbstbestimmt. Er macht Experimente, er macht auch Materialexperimente und entwickelt sich in einem Profil, wo er dem Künstler wirklich einen Ort des inventiven Wissenschaftlers gibt, also des Grundlagenforschers, würde man heute sagen. Das ist seine Konzeption und er äußert sich auch dazu. Und er hat ja auch beigetragen zu einer Argumentation, die man später als Paragone, als Wettstreit, Rangstreit der Künste beschrieben hat. Im 16. Jahrhundert sind diese Texte gesammelt worden, wo man sieht, mit welchen Argumenten sich jetzt die Künstler zu Wissenschaftlern machen. Und das hat etwas mit dem Bildungssystem zu tun und den Idealen. Und jetzt ist Folgendes einfach, muss man wissen, historisch nur das Wichtigste. Es gab im Mittelalter ein System noch, was aus der Antike kommt, der sieben freien Wissenschaften, Arithmetik, Geometrie, Musik, dann Rhetorik, Dialektik, Grammatik und, was habe ich vergessen, irgendwas, egal. Also sieben Disziplinen, die freie Künste hießen, Artes Liberales, die man sich als Wissenschaften vorstellen muss. Und alles andere waren mechanische Künste. Und die Künstler gehörten zu den mechanischen Künstlern, zu den Ausführenden. Wenn zum Beispiel Musik auftaucht in diesen freien Künsten, dann meinte man mit Musik Komposition, Zahlenverhältnisse, Proportionalitäten, man meinte nicht Instrumente spielen. Ja, das Spielen eines Instruments war eine mechanische Kunst. Und die Argumentation, mit der sich die Künstler einen neuen Ort gaben im Leben, und ich glaube, das ist für uns alle, für unser gesamtes System, für das Dispositiv der Neuzeit von ungeheurer Bedeutung, welche Orte diese Künstler als erste besetzten oder anstrebten, waren eben diejenigen des Entwerfens, des Pläne-machen-Könnens, also dieser eigentlichen Ingenieurleistungen. So hat Leonardo da Vinci argumentiert, und deshalb hat er ja voller Verachtung auf Michelangelo geschaut und auch böse Dinge geschrieben gegen Michelangelo, weil er sagte, wie kann man nur so blöd sein, dass man als Künstler noch ins Atelier geht und sich die Finger schmutzig macht. Was für eine entwürdigende Arbeit, Staub zu schlucken als Bildhauer. Das ist mechanische Kunst, ja. Da, wo der Schweiß fließt in der Anstrengung des Kunstmachens, das ist unwürdig. Das soll bei den mechanischen Künsten bleiben. Die Skulptur hat keinen hohen Rang, einen viel höheren Rang hat die Malerei, weil sie weniger körperliche Anstrengungen braucht. Und den allerhöchsten Punkt hat natürlich der entwerfende Künstler, der skizziert. Deshalb hat man ja übrigens auch die Architekten als erste lanciert, als sozusagen als Wissenschaftler, ja, die eben Pläne, bis Weltpläne machen können. Und deshalb war das Medium des Künstlers die Zeichnung, der Entwurf, das Concetto oder Bozzetto, zwei verschiedene Worte für denselben Zusammenhang, darin adelt sich der Künstler. Und es gibt übrigens zahlreiche, wenn Sie Bilder sehen aus der damaligen Zeit mit vorgetäuschten Skulpturen, sogenannte Grisaille-Malereien, also Grau in Grau, die wirken nur nicht mehr so, weil die Bilder jetzt isoliert sind, aber man kann sich vorstellen, das ging darum, dass wenn man also Skulpturen malt, Grau in Grau, und die wirklich so hängt, dass man die Leute täuscht, dass sie meinen, es sei wirklich eine Skulptur. Und das war ein Argument, in dem man sagte, seht ihr, man muss gar nicht in Stein hauen, wir können das viel eleganter. Und das ist eine idealistische Konzeption. Der Maßstab ist ganz einfach klar. Eine Tätigkeit ist umso geistig wertvoller, umso wissenschaftlicher, je weniger körperliche Anstrengungen sie braucht. Frei nach dem alten Motto des alten Platons, physische Arbeit macht dumm und gewalttätig. Das ist ein Grundpfeiler der abendländischen Kultur. Übrigens leicht unschwer zu erkennen beim ganzen Kult der Programmierungen. Ja? Also dieser Kult der geistigen Durchdringung der Programme, das sind ja bei uns auch nicht die Leute, die die Apparate schleppen, die die Wertschätzung kriegen. Sondern es sind diejenigen, die geistig, also diese Maschinen so bauen können, dass sie funktionieren. Also das ist ein realer Mythos, ja? Der Ingenieurmythos, und der ist unter anderem geschaffen worden von Leonardo da Vinci. Den hat man nicht später erst auf ihn projiziert, das war ganz bewusst angestrebt. Er wollte den Künstler zu einem Weltbaumeister machen, aber nicht zu einem Bildermacher. Das war, hätte alles mechanische Kunst bleiben können. Deshalb muss man verstehen, dass in der Neuzeit, und ich hoffe, dass also die ganze Rede dient eigentlich nur dazu, diesen Grundgedanken klarzumachen. Wissenschaft und Kunst entstehen in der Neuzeit durch parallele Herauslösungen von der Autorität der Kirche. Sie entstehen parallel. Das, was wir Wissenschaft nennen, was wir freie Kunst nennen, entsteht parallel. Gleichartig und aufeinander bezogen. Ja? Diese Künste und die Wissenschaften, die sind sehr nahe beieinander. Und in der Perspektivenkunst sieht man das ja natürlich sofort über Jahrhunderte, dass eigentlich das Ingenieurhafte und das Zeichnerische unglaublich nahe beieinander liegen. Und deshalb gibt es eine freie Wissenschaft vorher nicht, denn vorher gab es die Herrschaft der Theologie, der kirchlichen Autorität. Und es gab auch nicht freie Kunst, sondern Bildhandwerk. Es gab also technische Fertigkeiten im Bereich der Wissenschaften und im Bereich der Kunst. Alles war kontrolliert durch die Kirche. Und erst im 15. Jahrhundert, aufgrund eines langen Prozesses, der um 1300 schon sichtbar wird in der bildenden Kunst, den Wissenschaften müsste man jetzt andere Dinge dazu benennen, wird etwas herausgebildet, was dann neuzeitlich, spezifisch neuzeitlich ist, dass man eine Wissenschaft hat, die sich keiner ideologischen Dogmatik unterwirft, sondern die verlangt ein freies Forschen, einen anderen Begriff hat von Empirie, von Methode, von Überprüfung, von Vorurteilslosigkeit und so weiter und eine Kunst, die sich eben auch als freie, selbstbestimmte Tätigkeit entwirft. Und hier hat Leonardo da Vinci eine unüberbietbare Bedeutung. Und weniger, leider wäre das alles nur so im Hinblick auf die Kunst bezogen. Ja, also das ist jetzt nicht von Leonardo, aber das ist so ein Beispiel, wenn natürlich dann die Perspektiventechniken, die zu Lehrbüchern werden in der Kunst, in der bildenden Kunst, aber gleichzeitig wissenschaftliche Konstruktionszeichnungen werden. Das liegt natürlich außerordentlich nahe. Also der wissenschaftliche Zeichner, alles wird vermessen, Details. Es gibt im Übrigen dann auch Lehrbücher. Mit der Renaissance werden Lehrbücher aufgebaut, auf die sich spätere Generationen der Künstler beziehen. Sie wissen, die großen Künstler schon des 16. Jahrhunderts, des späten 16. Jahrhunderts, haben nicht nach der Natur gezeichnet, sondern nach den Zeichnungen von Leonardo, Raphael und Michelangelo. Da gab es alles. Alles, was die Welt bietet, war bereits gezeichnet von diesen dreien. Und zum Beispiel, und Michelangelos Zeichnungen hat man deshalb vor allem benutzt, weil Michelangelo war ja in der Lage, und das ist jetzt nicht Gerede, sondern das ist belegt und überliefert durch viele Geschichten und auch nachvollziehbare Details, wie die Tatsache, dass er ohne Grundierungszeichnungen Alfresco gemalt hat in der Sixtina. Also das ist wirklich unglaublich, weil Alfresco, das kann man nur wieder runterhauen oder lassen, da kann man ja nichts korrigieren. Und Michelangelo war in der Lage, jedes ihm damals bekannte Tier aus jeder Perspektive, oben, unten, Untersicht, sofort zu zeichnen. Also er konnte Echtzeit-Morphing machen, ja, aus der Vorstellungskraft. Hat das einfach und wahrscheinlich ist der Prozess ganz ähnlich. Kann man leider nicht mehr überprüfen. Es muss ein ähnlicher Prozess gewesen sein, dass er die Tiere dann so drehte oder wie auch immer auf dem Papier, dass das alles ging. Und die haben so viele Zeichnungen gemacht, dass spätere Künstler sich für die Vorlagen eben dieser Zeichnungen bedienten und nicht der Natur. Ja? Gab dann auch wieder Ausnahmen und so weiter. Bis dann das ist eine witzige Nebengeschichte, die Tierdarstellungen in der Kunst, ja, das ging über lange Zeit sehr, sehr gut und dann gab es natürlich Erstarrungen, ja, Formulierungen, selben Geschichten und dann im 19. Jahrhundert, wenn Sie Pferdedarstellungen von Edgar Degas, ein Maler, den ich sehr schätze, aber wenn Sie Pferdedarstellungen sehen von dem, das ist zum Teil eine totale Katastrophe und Sie können genau datieren in der Kunst von Edgar Degas, wann er die ersten Fotografien von Muybridge bekommen hat. Weil nachher die Pferde plötzlich ganz anders, also richtig gut aussehen in Bewegung und vorher war das irgendwie so ein intuitives Entwerfen und da stimmt überhaupt nichts, ja. Und nicht nur bei den Bildern, wo es also darauf nicht ankommt, sondern es gibt wirklich Bilder, wo es offensichtlich in den Details darauf ankommt. Das heißt, später übernimmt die Tierfotografie von Edward Muybridge, Animal in Locomotion und so weiter, die übernimmt dann die Funktion dieser früheren Vorbildzeichnungen. Also das ist in diesem ganzen Zusammenhang, gibt es kein Detail, das nicht irgendwie verzeichnet worden wäre. Und da bildet sich eine interessante Kombination heraus in der Malerei. Mein Lieblingsbeispiel ist Canaletto, also Bernardo Bellotto und sein Neffe Antonio Canal, die heißen beide Canaletto, aber ist jetzt egal, mit ihren Veduten, also mit ihren Stadtansichten. Um 1740, hier zum Beispiel Venedig, Palazzo Ducale und so, also diese Detailtreue oder ein anderes Bild, das ist keine Fotografie, das ist ein Bild von Bernardo Bellotto. Und das ging so weit, dass man nach den Bildern von Canaletto nach dem Zweiten Weltkrieg Warschau wieder aufgebaut hat. weil das die einzigen erhalten gebliebenen Quellen, visuelle Quellen des alten Warschau, oder nicht die einzigen, aber hauptsächliche Quellen des alten Warschau gewesen sind. Bilder, die natürlich nicht in Warschau waren, deshalb nicht zerstört worden sind im Krieg, im Unterschied zum Stadtarchiv. Also man kann nach solchen Bildern Städte wieder aufbauen. Ja? Und das ist auch tatsächlich im Falle von Warschau gemacht worden. Und diese Veduten, das, ich meine, ich belasse es jetzt dabei, weil man müsste jetzt vieles sagen in Bezug auf das fotografische Bild, aber das ist ein wissenschaftliches Bild. Da geht es weniger um künstlerischen Ausdruck, aber der Ort der Kunst ist tatsächlich im visuellen Experiment gewesen. Und jetzt noch ein letztes Beispiel als Ausklang oder als Epilog, das Abendmahl von Leonardo da Vinci, hier eingeleitet durch ein Spätwerk von Andy Warhol. Der hat ja sein Leben beendet, also sein künstlerisches Leben, mit den Paraphrasen oder Cover-Versions, müsste man sagen, Cover-Versions von Leonardos Abendmahl. Das waren seine letzten Bilderserien, die er gemacht hat, die nicht nur so aussahen, sondern bis in die Einzelheiten noch einmal, also ein letztes Abendmahl. Was insofern auch interessant ist, weil jetzt nicht, man kann das natürlich nicht auf die Bilder übersetzen, aber so wie Leonardo da Vinci in der damaligen Zeit einer der wenigen oder vielleicht der einzige mir bekannte, bekennende Atheist war, so ist Andy Warhol unter den zeitgenössischen Künstlern einer der wenigen gläubigen Katholiken gewesen, der aber nie seine, also der jeden Sonntag mit seiner Mutter in die Kirche ging und so weiter. Und das durchaus also ernsthaft gläubig war, aber mit seine Kunst nicht damit verbunden hat. Ne? Erst vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht, möglicherweise ist das ein Motiv gewesen, und hat sich hier mit Leonardo da Vinci auseinandergesetzt. Das ist ein Bild in Santa Maria delle Grazie in Mailand, und zwar befindet sich das im Refektorium, ist jetzt auch restauriert und darf, glaube ich, wenn man sich 2,5 Jahre vorher anmeldet, da kann man das für 12,5 Minuten betrachten an einem bestimmten Tag. So, also so sind mittlerweile die Verhältnisse. Das Bild ist restauriert, aber das heißt restauriert, man wird es neu gemalt haben, nehme ich mal an. Ich habe es also schon lange nicht mehr gesehen und das letzte Mal war auch kaum was zu sehen, als ich es gesehen habe in den 70er Jahren. Aber das war schon immer so. Das war also auch nicht dadurch, dass Napoleon dies als, also oder Napoleons Soldaten dies als Pferdestall benutzten und so, sondern das Problem ist auch, was hat Leonardo da Vinci daran interessiert? Das letzte Abendmahl, vielleicht eine bestimmte Psychologie unter Männern. Also das ist so ein thematischer Bereich, den man psychologisch bearbeiten kann. Ich wollte das nur erwähnen, möchte das hier nicht tun. Man weiß, dass Leonardo da Vinci homophil gewesen ist. Vielleicht auch, also er wäre auch homosexuell gewesen, wenn er sexuell praktiziert hat. Ne? Also müsste man so sagen. Dann ist er sicher auch homosexuell gewesen. Und diese, das ist in seiner Ikonografie, spielt das eine große Rolle. Ja, Freud behauptet ja, hätte Hinweise, dass Leonardo da Vinci also sozusagen alles direkt in Kunst sublimiert hat. Wir glauben das ja nicht. Vor allem, weil Freud sich für die Biografie Leonardos vor allem auf einen Roman stützt, der natürlich auch schon entsprechend eingefärbt ist. Das mag sein, dass ihn das Thema schon interessiert, um dafür ein Bild zu geben. Aber ihn interessiert, also mehr als die Ikonografie interessiert ihn die Darstellbarkeit natürlich als Form, also die 12 Apostel, Christus und die technische Ausführung, eigentlich noch mehr. Und dazu gibt es ja einen jahrelangen Streit, ja, also bis, man musste ihm also fast schon gerichtlich drohen und mit der Polizei, dass er das Bild überhaupt fertig gemalt hat, hatte das Interesse verloren und so und hat das notdürftig fertiggestellt. Und die Mönche haben darauf bestanden und es gab Gerichtsprozesse und der Betreibungsbeamte kam und so weiter und so fort. Und man weiß, was ihn interessiert hat, ist, und das hat mit der Restaurationsgeschichte zu tun, denn schon 10 Jahre nach Vollendung des Bildes war das Bild komplett zerstört, denn Leonardo hat etwas experimentiert, was offensichtlich in der Form nicht geht. Er hat nämlich mit Ölfarben al fresco gemalt. Es ist ein technologisches Experiment, das vollkommen schiefgegangen ist und den Berichten nach ist eben schon 10, 15 Jahre nach Beendigung des Bildes ist es in einem katastrophalen Zustand. Und natürlich gibt es hier auch wieder diese Anwendung der Konstruktionsmethode, übrigens hier ikonografisch natürlich sehr interessant, weil statt des Heiligenscheins eigentlich aus diesem Fluchtpunkt, der über dem Kopf von Christus liegt, die Strahlen hier in den Raum gehen. Und sie finden auch etwas Interessantes, übrigens die experimentelle Psychologie. Das ist vielleicht jetzt das künstlerisch Interessante in Bezug auf die Zentralperspektive. Es ist nämlich, wenn Sie das rechts sehen, bei den Teppichen oder Stoffen, die an der Wand hängen, die bilden eine abweichende Linie von der zentralperspektivischen Konstruktion. Eine ganz kleine Abweichung, die macht, dass der Raum sich etwas krümmt. Das sieht man nicht, wenn man nicht das wirklich nachprüft in der Konstruktion, aber man hat eine andere Empfindung. Und diese andere Empfindung hat mit dem Ort zu tun, für den das gemalt worden ist, nämlich wirklich für den Esssaal dieses Klosters, des Gebäudes Santa Maria delle Grazie in Mailand. Also das wäre sozusagen auf diesen Fluchtpunkt hin integriert sich auch dieser Raum, in dem die Mönche sitzen und essen, mit dem Abendmahl auf dem Bild zu einem Gesamtraum, orientiert auf den Fluchtpunkt von Christus. Hier ist natürlich die Ikonografie noch viel stärker wirklich von Leonardo da Vinci berücksichtigt worden als in den anderen Bildern, aber wie gesagt, das hat er ja nun auch im Auftrag der Mönche gemacht. Und er macht das mit einer genialen Abweichung von der Zentralperspektive, macht er es suggestiv möglich, diesen Raum als auf den anderen Raum bezogen zu erleben, so dass, also wenn die Mönche hier essen, dass jedes Mal das letzte Abendmahl und Appellativ hier wirklich mitklingt. Also gut. Ja, damit enden wir erstmal den ersten Teil von Kunst und Leben. Und das nächste Mal möchte ich Ihnen dann zeigen, wie in einer Öffentlichkeit diese Kunstkonzeption weitergesetzt wird und wie sie dann auch problematisiert wird, in die Krise kommt, sich vervielfacht und diese Reflexion der Ort der Kunst dann fortgesetzt wird.